Willkommen bei Zwei Nudeln auf Abwägen.
Hallo Caro.
Hallo Lara.
Ich habe eben überlegt, wie sich wohl die Wikinger begrüßt haben. Mir ist nichts eingefallen.
Ahoi.
Ich glaube nicht, dass sie sich mit Ahoi begrüßt haben.
Was haben die bei Vikings denn gesagt?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe eben schon gedacht, ich hätte mich vielleicht vorbereiten sollen und nochmal eine Folge Vikings gucken sollen, aber habe ich nicht gemacht.
Oh. Der traditionellste altnordische Gruß der Wikinger ist Heil Oxail für einen Mann oder Heil Oxail für eine Frau. Vor allem.
War das nicht das Gleiche?
Ja, bei der Frau ist dieses Heil oder Hail nur mit einem L geschrieben. Aber das sagt Wikipedia, also ich weiß nicht, ob Wikipedia da so Bescheid weiß. Und das soll heißen, sei heil und glücklich, gesund und Mutter.
Ja, aber es ist doch zumindest eine schöne Bedeutung, auch wenn es sich seltsam anhört.
Vielleicht habe ich es auch einfach nicht besonders toll ausgesprochen.
Das könnte natürlich auch sein. Nach deinen Isländischkenntnissen wird mich hier das gar nicht so sehr wundern.
Das ist nett.
Ja, oder?
Vielleicht konnte man das jetzt an der Begrüßung schon erahnen, dass es heute keine normale Folge wird, sondern eine Sonderfolge.
Und heute wollen wir ein bisschen mehr über die Wikinger sprechen, weil in der letzten Folge haben wir euch ja ganz, ganz, ganz kurz von Harald Schönhaar erzählt, als wir an diesen drei Schwertern waren. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, uns mal ein bisschen mehr mit den Wikingern zu beschäftigen, weil das eigentlich schon relativ spannend ist. Und ihr wisst ja, wenn ihr schon lange zuhört, Caro und ich sind ein Freund von Vikings. Also wir haben die komplette Serie geguckt. Und deshalb wollen wir euch jetzt mit in die Welt der Wikinger nehmen. Allerdings eher so in die Welt der norwegischen Wikinger, weil da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt ja schwedische Wikinger, dänische Wikinger, norwegische Wikinger. Und da gibt es tatsächlich ein paar Unterschiede. Hast du eine Idee, worin die sich unterscheiden?
Ich weiß auf jeden Fall, dass die Wikinger aus Norwegen andere Länder geplündert haben als die dänischen oder schwedischen Wikinger.
Ja, das ist tatsächlich der erste und größte Punkt, glaube ich, worin die sich unterscheiden. Und auch der einzige, den ich erstmal für mich aufgeschrieben habe.
Das ist sehr gut.
Weil die schwedischen Wikinger, die sind nach Osten die Flüsse Richtung Russland entlang gefahren. Die dänischen Wikinger sind Richtung Süden, also nach Friesland, Frankreich und Südengland gefahren. Und die norwegischen Wikinger sind Richtung Nordengland, Schottland, Irland und zu den Inseln im Atlantik gefahren.
In Norwegen war es tatsächlich so, dass die norwegische Landwirtschaft nicht so richtig bebaubar war an vielen Stellen, weil wenn man sich Norwegen so anguckt, ist das Land ja eigentlich sehr zipfelig, weil es einfach viele Fjorde hat. Also Landwege waren da irgendwie schwierig, weil da ja auch große Berge da sind. Und klar, als wir da waren, war das jetzt alles super ausgebaut mit den ganzen Tunneln, den 100.000 Stück, die wieder durchfahren sind und den Fähren. Aber damals gab es ja sowas nicht. Deshalb dachten sich die Norweger, hey, wir setzen uns mal in Schiffe. Und die Norweger, die waren richtig gut darin, Schiffe zu bauen, weil sie es mussten.
Ja, und vielleicht, um das nochmal gerade einzuordnen, also wir reden ja jetzt über die Wikingerzeit und die war ungefähr von 800 bis 1050 nach Christus.
Also schon sehr lange.
Ja. Und man redet ja immer so von den Wikingern, aber eigentlich sind die Wikinger gar kein richtiges eigenes Volk, sondern es ist eher eine Bezeichnung der Tätigkeit, die diese Menschen dort jetzt in unserem Fall in Norwegen gemacht haben. Ein Wikinger war immer jemand, der Seefahrer und Krieger war und nicht einfach ein gesamtes Volk. Deswegen eigentlich würde ich fast sagen, die Leute, die zu Hause geblieben sind, sind dann eigentlich keine Wikinger, oder? Außer sie waren auch Krieger.
Ja, ich glaube, eigentlich waren die Leute, die damals in Norwegen gewohnt haben, Germanen. Und das ist der Oberbegriff. Und Wikinger sind wirklich dann nur die Leute, die zu See gefahren sind und Krieger waren.
Die Mehrheit der Leute, die dort gewohnt haben in Norwegen damals, waren auch eher Bauern und Fischer. Also die meisten von denen waren keine Dauerkrieger.
Ja.
Da sind vielleicht mal welche mit auf See gefahren und haben auch mal mit Krieg geführt, sag ich mal. Aber es gab wenig Dauerkrieger, die dauerhaft zur See gefahren sind und dauerhaft Krieg gegen irgendwelche anderen Völker geführt haben.
Ich glaube, es musste auch erstmal ein Jarl bestimmen, dass zur See gefahren wird. Ich glaube, das heißt sogar auf Vikingfahrt gehen oder hieß damals zumindest so.
Mhm.
Und wenn das beschlossen wurde, wurden halt die Krieger versammelt und dann ging es ab. Aber wenn es dem Volk auch ohne Krieg gut geht, dann muss man ja nicht unbedingt sowas riskieren, weil trotzdem ist ja so eine Überfahrt auf See auch nicht ganz ungefährlich, sage ich mal.
Willst du kurz erzählen, was ein Jarl ist?
Wer Vikings geguckt hat, der weiß ungefähr, was ein Jarl ist. Und zwar gibt's oder gab's kein geeintes Norwegen, zumindest zu der Zeit, würde ich sagen. Es gab immer so kleine Gruppen oder kleine Dörfer, die ein Oberhaupt hatten. Und der Jarl ist eigentlich sowas wie ein Bürgermeister. Also das ist der Chef. Klar wird er nicht demokratisch gewählt, sondern es wurde, glaube ich, auch viel, dass der Stärkste halt gewinnt und der Jarl ist.
Mhm.
Und es gibt auch, glaube ich, zumindest war das in Vikings so, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass eigentlich auch eine Blutlinie da ist. Aber meistens wurde da der Jarl vorher umgebracht, bevor ein Sohn oder eine Tochter, wahrscheinlich eher ein Sohn, dann seinen Platz einnehmen kann. Also der Jarl ist eigentlich der, der das Sagen hat in so einer kleinen Gruppe. Ein König wird theoretisch noch über ein Jarl stehen.
Ja, also ein Jarl ist quasi der Adel in Anführungsstrichen, weil Caro hat ja schon gesagt, meistens hat das mit der Blutlinie jetzt nicht so funktioniert, weil die vorher umgebracht wurden. Es ist einfach quasi der Anführer einer Siedlung, weil früher haben die halt in kleinen Siedlungen entlang der Küste gelebt. Es kann natürlich auch sein, dass ein Jarl größere Gebiete dann irgendwann erobert hat und halt Jarl von mehreren Gebieten war. Und zu Beginn gab es, glaube ich, nur Jarle und später gab es dann irgendwann Könige. Es gab aber noch Karle. Hast du eine Idee, was das ist?
Das waren die, die unter den Jarls standen, also nicht, die gehörten jetzt nicht zu den Bossen, aber die waren jetzt auch nicht die, die ganz unten an der Nahrungskette standen. Also heute würde man sagen, vielleicht Beamte, früher waren es eher so Handwerker oder so. Also damals brauchte man ja noch keine Beamte in dem heutigen Sinne. Also eher Händler, Handwerker, Leute, die man für die Gesellschaft braucht.
Ja, es waren freie Bauern und Handwerker und so weiter. Und dann gab es noch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, weil entweder spreche ich es jetzt ganz deutsch aus, aber ich weiß nicht, ob es ein TH ist. Thralls oder Trals, je nachdem, ob man es jetzt deutsch oder englisch aussprechen will.
Trolle.
Das waren halt die Sklaven.
Davon haben sie bei Vikings nicht so viel erzählt.
Die Sklaven waren zwar da, aber sie haben nie erzählt, wie die heißen.
Ja.
Ja.
Deshalb keine Ahnung, ob das jetzt mit TH ausgesprochen wird. Ich denke eher nicht, weil es gab ja das Ting, das so eine Art Volksversammlung war, wo der Jarl halt wichtige Entscheidungen kundtut oder wo die wichtige Entscheidungen getroffen worden sind.
Mhm.
Aber das wird ja auch nicht Thing ausgesprochen eigentlich, sondern Ting. Also vielleicht heißt es Trals. Vielleicht auch nicht, man weiß es
nicht. Wir wissen es nicht so genau. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass die Wikinger hauptsächlich Krieger und Seefahrer waren. Und es war halt so, dass die Leute in Norwegen damals Selbstversorger waren und quasi Ackerbau, Viehzucht und Fischfang quasi überlebenswichtig waren. Aber dadurch, dass das Klima in den Fjorden halt so rau war, sehr kalt, hatten sie halt wenig Ackerland und mussten irgendwann zur See fahren. Nicht nur um zu fischen, sondern eben um Leute auszurauben und Raubzüge zu bestreiten. Und ich muss sagen, die Wikinger waren da eigentlich schon ganz schön krass drauf, weil die hatten gute Schiffe. Die haben so Langschiffe gebaut, die schnell, leicht und flach waren und dadurch sowohl fürs Meer als auch für die Flüsse geeignet waren. Und diese Boote hatten sowohl ein Ruder als auch ein Segel. Das heißt, sie waren flexibel bei Wind, also konnten sich quasi dem Wind so ausrichten, dass sie möglichst gut weiterfahren können. Und die haben natürlich relativ früh schon, also ich meine, wir waren da an 800 nach Christus, haben die schon geschafft, mit Sternen und der Sonne zu navigieren. Wenn ich mir das jetzt überlege, ich könnte das jetzt nicht mehr, aber ich meine, gut, wir haben auch Navigationssysteme, wir müssen es nicht mehr können. Aber ich finde das schon ganz schön krass, wenn man so überlegt, wie die da so gehaust haben und dass die dann sowas aber schon konnten.
Und es ist ja das eine, sich an Land zu orientieren, da hast du ja noch Punkte irgendwie, die du vielleicht als Wegpunkte im Kopf hast. Aber vor See, ich meine, wir waren nur einen Tag auf der Fähre auf See, aber da war ja wirklich gar nichts mehr um einen rum. Man hatte gar nicht mehr irgendwie, dass man sagen kann, okay, an diesem Punkt bin ich jetzt, weil da ein Seestern ist. Weil es sieht halt alles gleich aus. Klar gibt's
einen Seestern?
Ja, das war jetzt ein Beispiel. Also klar gibt es vielleicht mal Felsen oder so, aber man muss ja erstmal dahin kommen, dass man zu diesem Felsen überhaupt kommt. Also wenn man tagelang irgendwo auf See scheppert und sich an den Sternen orientieren kann, dann finde ich das schon sehr bemerkenswert.
Mhm. Ja, ich finde es halt auch krass, weil die waren ja auch so schlau, dass sie einfach zum Beispiel Raben mitgenommen haben, die zwischendurch halt freigelassen haben. Wenn die zurückkamen, wussten sie, okay, es ist noch kein Land in Sicht. Wenn die nicht zurückkamen, musste Land in Sicht sein. Also wie schlau ist das bitte auch? Auf die Idee musst du ja erstmal kommen. Das ist schon krass. Und die Wikinger waren ja jetzt nicht nur für ihre krassen Navigationsskills bekannt und für ihre Boote, sondern halt einfach auch für ihre Raubzüge, die wir eben schon mal angeschnitten haben. Und alle, die Vikings geguckt haben, wissen jetzt, wovon ich rede. Die waren da nicht zimperlich. Die sind nach England, haben da Klöster überfallen, um einfach möglichst viele Gegenstände zu klauen, am besten halt Gold und sowas. Und Klöster waren halt nicht gut bewacht. Also, seien wir mal ehrlich, die haben da halt gebetet und als Mönche gelebt. Die haben ja nicht daran gedacht, dass da mal plötzlich so Wikinger vorbeikommen und die ausrauben. Und wir wissen das ja auch heute noch aus den Kirchen. Die haben halt Kelche aus Gold gehabt. Die hatten relativ viel Reichtum und dadurch war es halt super einfach, die auszurauben. Wenn sie jetzt keine Klöster ausgeraubt haben, dann haben sie oft Überraschungsangriffe von See aus gemacht oder vom Meer aus. Und da waren die Wikinger halt super gut drin. Also die hatten da wirklich ausgeklügelte Systeme, die konnten sich schnell zurückziehen und waren dadurch super schwer zu bekämpfen. Und was man halt auch sagen muss, die waren super brutal bei ihren Raubzügen. Also die waren da nicht zimperlich, wer im Weg stand, der wurde einen Kopf kürzer gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen haben die Wikinger halt auch ein bisschen den Ruf, der Schrecken Europas gewesen zu sein. Also nicht nur die norwegischen Wikinger, sondern halt auch die schwedischen und die dänischen, ne? Die galten immer als sehr brutale Krieger, wobei man halt sagen muss, dass sie das gar nicht ausschließlich waren, weil ja viele Leute, die auch zu den Wikingern jetzt zählen, die aber eigentlich Bauern, Händler oder Fischer waren oder halt auch Entdecker, weil viele Wikinger haben auch andere Länder entdeckt. Die waren halt gar nicht so brutal. Aber sie haben halt trotzdem den Ruf.
Ja, man erkennt das ja auch schon. Wir haben ja auch schon mal über die Götter erzählt von den Wikingern. Und da sieht man ja auch, dass sie auch viele kriegsverherrlichende Götter haben, die die auch angespornt haben, ja, brutal zu sein. Früher waren ja auch zum Beispiel die Römer auch jetzt kein friedfertiges Volk. Ich glaube, da ging es schon ganz anders heiß her. Ja, und bei uns hier, was heißt bei uns, aber die Nordgermanen waren halt, gerade weil sie zu See gefahren sind, ich meine, jeder hat ja ein Bild vor Augen, wenn man von Wikingern spricht. Da denkt jeder sofort so an so einen stereotypischen Wikinger. Vielleicht auch ein bisschen, ja, durch Vikings oder durch Vicky und die starken Männer geprägt. Kommt so drauf an, dass man so schaut in seiner Freizeit. Aber
es ist natürlich jetzt ein meilenweiter Unterschied zwischen Vicky und die starken Männer und Vikings, aber
ja.
Gut. Also ich wäre lieber von den Vicky und die starken Männer Wikingern überfallen worden, als von den Vikings Wikingern.
Ja, ich glaube, das ist halt beides noch eine sehr romantisierte Veranschaulichung von diesen Kriegern und hart arbeitenden Bauern, die Wikinger eigentlich waren.
Deswegen finde ich es halt auch wichtig zu sagen, dass halt die Wikinger nicht nur, oder das, was wir heute als Wikinger bezeichnen, halt nicht nur die brutalen Seefahrer waren, sondern voll viele von denen haben ja auch Handel betrieben. Also die hatten ja ein krasses Handelsnetzwerk in Europa, teilweise bis nach Asien, und haben da halt mit Waren gehandelt, mit Pelzen, Bernstein, Waffen, Metallen, was die halt alles so hatten. Und haben dadurch halt auch so ein bisschen ihre Kulturen ausgetauscht.
Ja.
Weil ja auch immer wieder Leute aus Asien oder so halt hierher kamen, die sind bis dahin gereist. Und ich finde, das wird eigentlich viel zu oft weggelassen, sage ich mal. Und man muss ja auch sagen, die Wikinger waren eines der Völker, die so bekannt dafür waren, auch außerhalb der bekannten Fahrwege zu fahren. Also es gab halt bestimmte Handelsrouten, die konnte man gut fahren, die waren bekannt. Aber die Wikinger haben sich halt auch neue Sachen getraut, und so haben sie zum Beispiel Nordamerika entdeckt, 500 Jahre vor Kolumbus. Ich glaube, das war sogar Leif Erikson, vielleicht erinnert ihr euch. Der steht als Figur vor der Hallgrímskirche in Reykjavik. Der ist einer der bekannten Seefahrer, und ich meine, der ist auch derjenige gewesen, der Nordamerika entdeckt hat.
Der gilt zumindest als erster Europäer in Nordamerika.
Ja, die norwegischen Wikinger waren wohl auch die ersten, oder nicht die ersten, die einen Fuß auf Island gesetzt haben, aber sie waren lange vor allen anderen Völkern dort und haben das Land halt auch wirklich besiedelt. Es gab wohl auch immer mal Mönche, die dort hingesegelt sind, ob versehentlich oder beabsichtigt, das weiß man nicht so genau, aber die haben dort halt nicht lange überlebt oder sind nicht lange dort geblieben, und die norwegischen Wikinger waren halt die ersten, die da wirklich sich niedergelassen haben, sage ich mal. Warum die das getan haben, dazu kommen wir später noch. Das erzähle ich gleich nochmal. Und die norwegischen Wikinger haben natürlich auch die irische Hauptstadt Dublin und die Stadt York in Nordengland kolonisiert. Also die waren schon sehr umtriebig, was das angeht, und haben da viele Ecken bereist, viel geplündert, viel eingenommen. Aber sie waren halt auch mutig, ne? Weil du musst dich das ja erstmal trauen, irgendwo übers Meer zu schippern, wo du nicht weißt, wo du ankommst.
Ja.
Also ich meine, die wussten ja nicht, ob sie irgendwo ankommen. Die haben ja damals sogar noch gedacht, die Welt wäre eine Scheibe. Also du musstest ja auch immer mit der Angst leben, einfach vom Rand zu fallen. Deswegen schon mutig. Wärst du gerne in der Wikingerzeit geboren?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, gerade als Frau hat man es schwer gehabt zu der Zeit. Egal, ob jetzt da oder woanders auf der Welt oder zumindest in Europa. Ich glaube, welchen Mann auch dann, ich finde die Vorstellung gruselig, dass man weit von der Familie, also klar ist das ein Abenteuer, aber du weißt ja nicht, was kommt. Du machst das ja eigentlich nur, um zu überleben und vielleicht für die Götter und für den Ruhm, um rauszufahren auf See und... Aber ich bin auch kein Krieger, ich bin Pazifist. Also seien wir mal ehrlich, ich wäre kein guter Wikinger, weder als Mann noch als Frau. Für mich wäre das nichts. Ich hätte das gerne gesehen vielleicht, als Mäuschen irgendwo, aber ich hätte da drin nicht gern gelebt.
Also ich muss sagen, ich wäre gerne mal Schildmaid gewesen, aber ohne dabei sterben zu können. Weißt du? So wie in so einem Videospiel, aber ich hätte gern so ein Videospiel in echt. Weil ich muss sagen, ich finde das total beeindruckend, wie mutig die Frauen waren, die Schildmeide waren. Ist das die Mehrzahl von einer Schildmeid? Ich weiß es nicht. Ich finde es super mutig, dass die sich durchgesetzt haben, gegen die Männer gesagt haben, wir kämpfen auch. Ich fand es mutig, dass die überhaupt gekämpft haben und, ich sag mal, ihr Leben gelassen haben für diesen Krieg. Ich meine, das ist auch mutig von den Männern, aber es liegt ja ein bisschen mehr in der männlichen Natur, halt zu kämpfen, als bei den Frauen. Und man weiß ja nicht, was von Vikings wirklich alles so stimmt. Die hangeln sich ja viel schon auch an diesen Sagen und Überlieferungen entlang. Klar, da sind auch ausgedachte Sachen mit bei. Aber es gab ja wirklich auch so Gruppen, wo nur Schildmeide zusammen gekämpft haben und sich gegen die Männer gewehrt haben. Du hast ja gesagt, als Frau war es damals nicht so einfach. Das finde ich einfach so mutig. Ich wäre gerne ein bisschen mutiger. Ich hätte gerne ein bisschen was von denen in meinen Genen. Aber trotz allem, ich hätte zu der Zeit auch nicht leben wollen. Ich finde es auch so krass, dass die sagen, wenn ich sterbe, will ich im Krieg sterben, weil dann komme ich nach Valhalla. Also die haben es ja darauf angelegt, im Krieg zu sterben quasi, weil sie dann nach Valhalla kommen und dort am Tisch sitzen mit den Göttern. Das war für die ja voll die Ehre. Also die wollten ja quasi im Krieg sterben, um dann an den Tisch zu den Göttern zu kommen.
Ja, ich meine, die Vorstellung von Valhalla war schon das Größte für die. Aber der Glauben war natürlich auch ganz anders verankert bei den Wikingern. Die hatten ja teilweise auch noch Menschenopfer und so. Das ist halt schon verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Wobei man auch sagen muss, dass bei den Wikingern wirklich wenig aufgeschrieben wurde, was wir jetzt studieren können. Man muss sich da viel auf Sachen verlassen, die deutlich später aufgeschrieben worden sind, auf archäologische Funde und so weiter, weil die Wikinger halt kein Volk waren, die viele Sachen aufgeschrieben haben. So die Mönche und so weiter, die konnten schon Latein, die haben das aufgeschrieben alles. Aber die Wikinger, die waren da einfach eine andere Kultur.
Ja, die meisten Wikinger konnten ja nicht mal lesen.
Ja.
Also weder lesen noch schreiben. In der Serie hat man ja auch gesehen, dass dann irgendwie 2, 3 Leute von einem Mönch das Lesen und Schreiben gelernt haben. Als einzige der ganzen Siedlung oder so. Oder des ganzen Volkes, der Siedlungen drumherum. Was ja schon einfach ultra wenig ist. Was man aber durch archäologische Funde noch herausfinden konnte, ist, dass die Leute, wenn die gestorben sind, bei der Bestattung ihre Ausrüstung mitbekommen haben ins Grab, weil die Leute der Meinung waren, dass sie diese Ausrüstung in Valhalla benötigen. Also, dass sie auch als Krieger nach Valhalla gehen und nicht als armer Bettler, sage ich mal, weil sie hatten die Vorstellung, dass die Leute, die gestorben sind, so nach Valhalla kommen, wie sie bestattet werden. Deswegen hatten die häufig Waffen dabei, Werkzeuge, Pferde oder Hunde wurden mitbegraben. Ich weiß nicht, ob tot oder lebendig. Hoffentlich tot. Und hoffentlich waren die vorher schon tot und nicht. Die hatten häufig Schmuck und Küchengeräte mit beigegeben gekriegt. Und wenn sie reich waren, dann natürlich auch noch Goldmünzen und sowas, damit sie diesen Reichtum auch mit nach Valhalla tragen und auch dort reiche Menschen sind. Das konnte man halt durch archäologische Funde bestätigen. Aber wie Caro schon sagt, vieles ist halt nachträglich sonst aufgeschrieben worden.
Oder auch durch Gegner aufgeschrieben worden. Ich meine, in dem Fall jetzt nicht. Aber vieles haben halt, eigentlich sagt man ja, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Aber in dem Fall haben auch viele Feinde der Wikinger einfach was über die Wikinger aufgeschrieben, weil die Wikinger selbst das nicht gemacht haben. Die hatten zwar ihre Runen, aber die Runen waren eher symbolisch, damit konntest du jetzt kein Buch schreiben, sondern eher so ein paar Zeilen Gedöns zusammenschreiben. Das war halt keine alltagstaugliche Schrift.
Ja.
So, wir wollen euch ja auch noch in den anderen Ländern was zu Wikingern erzählen. Aber einen wichtigen Herren der Schöpfung möchte Lara uns noch vorstellen. Und es geht um jemanden, den hätte ich gerne mal kennengelernt, um eine ganz besondere äußerliche Erscheinung von ihm zu betrachten.
Mal gucken, ob du das gleich auch noch so sagst, nachdem ich dir ein bisschen was erzählt habe. Also, es geht um Harald Schönhaar und wir haben ja eben schon gesagt oder kurz angerissen, dass wir uns genau den rausgesucht haben, weil wir ja bei diesen 3 Schwertern waren und bei diesen 3 Schwertern etwas ganz Besonderes passiert ist. an dem Harald Schönhaar beteiligt war. Aber erstmal möchte ich grundsätzlich was zu Harald Schönhaar erzählen. Der ist ungefähr 850 in Norwegen geboren, wo genau weiß kein Mensch. Das genaue Jahr weiß auch kein Mensch, aber ungefähr können wir sagen 850. Er ist circa in den 860er Jahren nach dem Tod seines Vaters Teilherrscher geworden. Also da war scheinbar die Blutlinie schon gegeben. Der Vater hat scheinbar schon über einen Bereich geherrscht als Jarl. Er ist dann Teilherrscher geworden. Und circa 872 war er dann Sieger in der Schlacht von Harsfjord. Und das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor. Das ist nämlich genau der Fjord, an dem Caro und ich uns in der letzten Folge befunden haben, wo diese drei Schwerter sind. Und das war der Beginn der Einigung Norwegens. Also Harald Schönhaar war maßgeblich beteiligt an der Einigung Norwegens, laut Überlieferung. Er hat dann seine Macht ausgebaut und weitere Gebiete unterworfen. Da kommen wir gleich auch nochmal genauer zu. Und später hat er dann Teile seiner Macht seinen Söhnen übergeben. Und er soll angeblich circa im Jahr 932 gestorben sein. Das ist für einen Wikinger super alt. Also es wären, glaube ich, 82 Jahre,
boah,
wenn ich das jetzt so grob überschlagen habe. Wikinger sind gefühlt nie so alt geworden. Wenn die 50 geworden sind, war das, glaube ich, schon alt. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so genau glauben kann. Okay, es gibt einige Legenden und Geschichten, die sich um Harald Schönhaar drehen oder die mit ihm zu tun haben. Und die wohl wichtigste Geschichte, neben der, dass er Norwegen geeint hat, ist die seiner Haarpracht. Und die Erklärung, wie Harald Schönhaar zu seinem Namen Schönhaar kam. Hast du eine Idee, wie er zu diesem Namen kam?
Ich glaube nicht, dass er schönes Haar hatte.
Wie kam er dann zu seinem Namen?
Vielleicht wurde der mal mit Blut übergossen und das sah aus wie Haar oder so.
Okay, gute Idee. Ich erzähle dir jetzt, wie es war. Also, Harald Schönhaar war sehr ehrgeizig, was das Einnehmen von Gebieten anging. Und deshalb hat er sich geweigert, seine Haare zu schneiden und zu kämmen, bis er ganz Norwegen geeint hat.
Ah, okay.
Weil damals war Norwegen kein gesamtes Königreich, sondern es bestand aus vielen kleinen Herrschaftsgebieten mit einigen Königen, einigen Jarlen, und Harald wollte halt alle unter seine Kontrolle bringen. Das ist zum Teil auch in Vikings mit thematisiert. Aber es ist halt nur so eine Randstory, sage ich mal. Aber da kriegt man auch so ein bisschen was mit. In der Serie weiß ich gar nicht mehr, ob der schönes Haar hatte.
Der hatte auf jeden Fall viele Tattoos im Gesicht.
Daran erinnere ich mich nie mehr. Und der Sage nach hat das auf jeden Fall jahrelang gedauert und deshalb ist er jahrelang mit ungepflegten Haaren rumgelaufen.
Boah.
Und erst nach seinem großen Sieg in der Schlacht von Harfsfjord ließ er sich die Haare dann schneiden und danach wurden seine Haare als besonders schön beschrieben. Deshalb bekam er dann den Beinamen Schönhaar. Aber ich sag mal so, wenn die Haare vorher halt super eklig waren, dann ist alles danach wahrscheinlich schön.
Also hat er den Namen erst bekommen, als die Haare ab waren.
Ja, pass auf. Vorher soll man ihn nämlich oft sogar Loddenhaar oder struppiges Haar genannt haben. Also er hieß nicht von Anfang an Harald Schönhaar, sondern er hieß vorher entweder Harald Loddenhaar oder Harald struppiges Haar. Also wahrscheinlich dann auf Norwegisch klingt das ein bisschen besser als struppiges Haar, aber ja. Ich finde, der Name wird ihm dann nicht gerecht, wenn man das so hört. Es gibt noch eine weitere Geschichte, die ganz eng mit der Haargeschichte zusammenhängt. Und zwar die Geschichte über eine Liebschaft von Harald Schönhaar oder Harald Loddenhaar. Der Name gefällt mir irgendwie besser, weil Harald hat sich unsterblich in eine Frau verliebt, und zwar in Gida. Und die war die Tochter eines Herrschers in seiner Region da. Und Harald hat um ihre Hand angehalten, wie man das früher halt so gemacht hat, gefühlt nach 2 Tagen, ne? Und im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die einfach das Ganze angenommen hätten, um halt, ja, ich weiß gar nicht, wie die Frau des Jarls heißt. Ist ja nicht die Königin. Ist das die Jarlin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die halt Frau des Jarls werden wollten und dafür alles gemacht hätten, hat sie gesagt, nö, ich werde dich nicht heiraten, weil du nur kleine Teile Norwegens beherrscht, weil sie wollte nämlich nur den König eines geeinten Norwegens heiraten. Also sie wollte nicht nur ein Stück vom Kuchen, sondern den ganzen Kuchen. Sie wollte Königin werden, nicht nur die Frau des Jarls. Und deshalb hat sie dem Harald Schöner abgesagt. Und daraufhin hat Harald dann beschlossen, ganz Norwegen zu erobern, seine Haare bis dahin nicht zu schneiden. Also
sie das, schuld.
Diese beiden Geschichten hängen ein bisschen miteinander zusammen, ja. Sie ist für den Namen Loddenhaar verantwortlich, sag ich jetzt einfach mal so. Und erst danach wollte er zurückkehren zu Gyda und sie heiraten. Historiker wissen jetzt nicht, ob es Gyda wirklich gab oder ob die Geschichte halt nur erfunden wurde, um den Ehrgeiz von Harald darzustellen und ein bisschen dramatischer zu machen. Aber ich finde, die beiden Geschichten mit den Haaren und der Gyda passen ganz gut zusammen irgendwie.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau Nein sagt, weil man kein König ist.
Ich auch nicht. Wenn euch mal eine Frau sagt, sie will euch erst heiraten, wenn ihr eine Million habt oder so, das ist vielleicht gleichzustellen mit König sein damals, dann schießt sie einfach ab. Lasst nicht euer Haar wachsen, bis ihr eine Million habt und die Frau euch endlich heiratet, weil danach will die euch wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesem Lotterhaar. Lasst es einfach. Ist keine gute Idee.
Und vielleicht wartet mehr als 2 Tage für einen Antrag.
Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich nach 2 Tagen einen Antrag gemacht hat. Das war jetzt einfach so mein Einwurf. Aber damals war es wirklich so, dass die sehr schnell sich Anträge gemacht haben. Oder dann ist der Ehemann gestorben und dann haben sie sich gleich dem Nächsten an den Hals geschmissen und so. War halt damals so, ne? Ich habe ja eben schon gesagt, dass es viel Auswanderung gab damals und die Besiedlung von Island. Und diese Besiedlung hat vermutlich wirklich einen historischen Kern. Also die ist schon irgendwie nachzuweisen und hat maßgeblich mit Harald Schönhaar zu tun. Denn nachdem der immer mächtiger wurde, weil er eben immer mehr Gebiete eingenommen hat, verloren viele lokale Häuptlinge ihre Unabhängigkeit. Und ja, durch Harald Schönhaar sollten die halt höhere Steuern zahlen. Und die meisten von ihnen wollten das nicht. Sie wollten auch keinen neuen König haben und ihre alte Macht nicht verlieren. Und deshalb sind viele von diesen Leuten damals dann eben westwärts geflohen, über das Meer, und haben dann versucht, sich woanders anzusiedeln, auf den Orkney-Inseln zum Beispiel, auf den Färöer-Inseln und besonders auf der Insel Island. Und der Harald war halt quasi maßgeblich dafür verantwortlich, dass das heutige Island mit Menschen besiedelt wurde damals. Weil wäre der nicht an die Macht gekommen, wären die Leute wahrscheinlich da geblieben, wo sie waren. Und in den isländischen Sagas wird Harald oft als Herrscher dargestellt, vor dem viele Bauern und Krieger fliehen mussten. Und deshalb spielt er halt in der Geschichte von Island auch eine wichtige Rolle, weil er halt eben jetzt nicht so der netteste Herrscher scheinbar war, dafür aber dafür gesorgt hat, dass eben Island besiedelt wurde.
Also damals sind die Leute noch nicht nach Madeira geflohen, um vor Steuerzahlungen davon zu laufen, sondern nach Island.
Ja, und der Harald, der war auch sehr untriebig. Der wollte zwar die Gyda heiraten, aber scheinbar hat er zwischenzeitlich noch jemand Besseren gefunden, denn er soll sehr viele Kinder gehabt haben.
Ach du Scheiße.
Ich frag dich mal, was glaubst du, wie viele Söhne hat der liebe Harald gehabt?
Nur Söhne.
Nur Söhne.
12.
Das sind schon sehr viele. Aber er hatte mehr. Laut Überlieferung, laut Sagas, sollte er über 20 Söhne gehabt haben.
Na schön. Da war er fleißig.
Ja. Ich weiß auch nicht von wie vielen Frauen tatsächlich. Das wird wahrscheinlich nicht nur eine gewesen sein. Aber viele Söhne bedeutet auch viele Probleme. Das musste auch der liebe Harald dann leider feststellen. Der hat sich fleißig vermehrt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das vielleicht nachher für ihn zu bedeuten hat. Denn mehrere seiner Söhne wollten König werden und dadurch kam es zu Rivalität, Verrat und Kämpfen innerhalb der Familie. Und sein bekanntester Sohn ist wahrscheinlich Erik Blutaxt. Und bei dem Namen Blutaxt könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon vorstellen, wie der so drauf war. Ist wahrscheinlich das Pendant zu Ivar. Wie hieß der noch weiter?
Knochenlose. Ivar der Knochenlose?
Ja, Ivar the Boneless. Ivar der Knochenlose, ja. Der Sohn von Ragnar Lodbrok. Der war ähnlich drauf wie Erik Blutaxt. Denn er soll mehrere seiner Brüder töten lassen haben. Er hat es wenigstens nicht selber gemacht. Weil er wollte alleine herrschen. Sehr egoistisch. Aber nicht nur Erik Blutaxt hat darum gekämpft zu herrschen, sondern auch andere Söhne kämpften miteinander und vor allem gegen Erik. Und dadurch gab es nach dem Tod von Harald Schöner halt chaotische Zeiten, Bürgerkriege und viele Machtwechsel. Was jetzt auch nicht so dolle ist. Und wir haben ja eben schon gesagt, die Wikinger konnten jetzt nicht so gut schreiben. Deswegen vieles, was wir über Harald wissen, stammt aus den isländischen Sagas. Tatsächlich besonders aus den Überlieferungen von Snorri Sturlason.
Snorri!
Von dem habt ihr ja auch schon was gehört. Also der hat ja einige Sagas geschrieben. Könnt ihr nochmal in unsere Sonderfolge dazu reinhören. Oder in die Folge Snorri Sturlason, wo wir am Geburtsort und Wohnort von Snorri waren. Das ist auch ganz spannend. Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt und es noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Aber deshalb ist es halt historisch nicht sicher, ob das wirklich so passiert ist oder ob es teilweise auch einfach nur eine Legende ist. Aber ich denke mal, so viel, wie es über Harald Schönhaar hier gibt, glaube ich, dass da schon was dran ist. Sage ich jetzt einfach
mal
so. Ich
glaube, es gab den auf jeden Fall.
Ja.
Nur in welcher Form, ob der wirklich 20 Söhne hat oder nur 5, werden wir wohl nie erfahren. Außer wir kommen mit ihnen ins Valhalla.
Glaubst du, dass wir da hinkommen?
Nee.
Ich glaube nicht. Wir sind Barbaren. Wir kommen nicht nach Valhalla.
Erstens werden wir nicht im Kampf sterben, hoffe ich. Und ich glaube, wir haben zu wenig Thor gewürdigt.
Ja, das wird wohl so sein. Wir haben ja schon gesagt, dass Harald sehr ehrgeizig war. Und der Hauptgrund, warum er Norwegen vereinen wollte, war laut der Überlieferung ja die Gida, aber auch Macht und Reichtum. Also er wollte die Küste kontrollieren, er wollte den Handel, die Steuern, die Häfen und die wichtigsten Seerouten kontrollieren. Und er wollte militärische Stärke. Er wollte ein geeintes Reich haben, weil er dann größere Flotten aufstellen kann, sich besser verteidigen kann und mehr Krieger mobilisieren kann. Das waren Anreize, warum er eben Norwegen einen wollte. Und sein persönlicher Ehrgeiz, er wollte Herrscher sein. Und er wollte den Ruhm und die dauerhafte Macht haben über Norwegen. Und das waren alles Gründe, um Norwegen zu einen. Und vermutlich hat er damit gestartet im Südosten Norwegens, indem er dort seine Macht ausgeweitet hat. Und man muss ja sagen, also es ist ja wirklich nicht so, dass er einfach halt ein großes Land haben wollte, damit es allen besser geht, sondern er wollte ja wirklich nur seine, das war sein persönlicher Ehrgeiz, er wollte die Macht haben. Und darunter haben halt alle anderen quasi gelitten, weil er hat kleinere Könige unterworfen, er hat lokale Jarls unterworfen, er hat Häuptlinge entlang der Küste unterworfen. Und das ist natürlich nicht so passiert, dass er da hingegangen ist und gesagt hat, hey, ich herrsche jetzt über euch, sondern es gab Kriege, es gab Bündnisse, mit Sicherheit auch Bündnisse, die so hinterm Rücken geschlossen wurden und wo dann irgendwo wieder Leute überfallen wurden und mit Sicherheit auch mit Intrigen. Durch Heirat ist natürlich viel passiert. Also ich sage ja, wer weiß, wie viele Frauen der hatte, wer weiß, wie viele Jarls der umgebracht hat. Dann hat er die Frau geheiratet und zack, war er der neue Jarl des Gebiets. Und eine Sache natürlich ganz klar, Einschüchterung war wahrscheinlich das erste Mittel. Und wenn das noch nicht gereicht hat, dann ging es halt weiter mit Bündnissen und Krieg. Also da wurde schon viel gekämpft und das wahrscheinlich über viele Jahre. Wie gesagt, man kann das nicht so genau sagen, weil, ja, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht aufgeschrieben, aber es wird vermutet, dass das jetzt nicht nur so ein paar Jahre waren, nicht so 4, 5, sondern wirklich viele Jahre.
Ja, eigentlich verrückt, dass er bei seiner Lebensweise so alt geworden sein soll.
Ja, aber vielleicht hat er auch einfach immer die anderen für sich kämpfen lassen.
Ja, vielleicht hatte der viele Leute, die der vorschicken konnte.
Ja, und ich sag mal, mit jedem Gebiet, was er mehr erobert hat, hatte er ja auch mehr Kämpfer. Das war ja auch sein Plan. Er wollte ja eine große Flotte haben, deswegen wollte er viele Gebiete erobern. Und ich denke, mit jedem Gebiet hat er mehr Leute gehabt und desto mehr konnte er sich zurückziehen und musste gar nicht selber kämpfen. Der war zwar ehrgeizig, was das ganze Machtding angeht, aber der war wahrscheinlich nicht so ehrgeizig, da zu kämpfen, sonst wäre der niemals so alt geworden.
Ja.
Ja, und die wahrscheinlich berühmteste Schlacht, die er eben bestritten hat, ist die Schlacht von Hafrsfjord, das haben wir ja schon gesagt. Und die war vermutlich um das Jahr 872 herum, nahe dem heutigen Stavanger. Das haben wir ja erzählt, dass wir dort in der Nähe waren. Und da soll Harald mehrere rivalisierende Könige besiegt haben. Und diese Schlacht gilt als der Moment, an dem sich Norwegen erstmals geeint hat oder geeint wurde. Historiker glauben allerdings heutzutage, dass das noch nicht die endgültige Einigung war, sondern dass die Einigung später vollzogen worden ist und nicht mit diesem einzelnen Ereignis, mit dieser Schlacht. Also diese Schlacht wird wahrscheinlich ein großer Schritt dahin gewesen sein, aber es wird noch nicht die endgültige Einigung für Norwegen gewesen sein, sondern die endgültige Einigung war wahrscheinlich ein langer Prozess über Jahre hinweg. Mhm. Und trotzdem ist eben diese Schlacht symbolisch für die Einigung von Norwegen, weil es einfach niedergeschrieben ist, dass dort ja, Norwegen geeint wurde. Und ja, wie gesagt, das wahrscheinlich ein großer Schritt dorthin war. Ja, und danach war Harald ja endlich an seinem Ziel und quasi König von Norwegen und hat dann natürlich ganz schlau taktisch loyale Jarls eingesetzt, hat Verwandte und Gefolgsleute in wichtigen Regionen eingesetzt, um diese ja unter seinen Fittichen zu haben und zu kontrollieren, sage ich mal. Er verlangte höhere Abgaben, das haben wir ja eben schon gesagt. Deswegen sind ja viele dann auch auf die Färöerinseln oder nach Island zum Beispiel geflohen. Er wollte militärische Unterstützung und die Treue der Leute und dadurch ist halt seine zentrale Königsmacht quasi entstanden. Aber es haben eben auch viele Leute das Land verlassen. Es gab trotzdem noch viele Gebiete, die weiterhin relativ unabhängig geblieben sind. Und Norwegen war demnach quasi kein moderner Staat, sondern eher so ein lockerer Machtverband unter einem starken König, der aber dann doch gar nicht so viel zu sagen hatte. Aber die Einigung stärkt halt trotzdem die Idee, dass ein König über Norwegen herrschte und ist damit eigentlich am Ende auch die Grundlage für das noch heute bestehende norwegische Königreich. Eigentlich verrückt, dass der Harald Schönhaar dafür verantwortlich ist.
Vor allem ist das ja jetzt schon so lange her und das hat trotzdem noch Auswirkungen auf heute. Das ist einfach verrückt, wenn man sich das so vor Augen führt.
Ja, damals war es halt einfach der Beginn einer neuen politischen Ordnung, weil immer mehr Häuptlinge ihre Macht verloren haben, die eigentlich noch unabhängig bleiben wollten. Es stärkte die königlichen Strukturen und eben auch die neuen Bündnisse, die der König damit geschlossen hat. Und es stärkte quasi das gemeinsame Reich. Jetzt ist halt die Frage, war Harald wirklich der erste König von Norwegen? Was würdest du sagen?
Wahrscheinlich nicht.
Ja, also es wird darüber diskutiert und es ist wahrscheinlich, dass Harald nicht ganz Norwegen vollständig kontrolliert hat, sondern seine Macht halt je nach Region geschwankt hat und mal stärker, mal schwächer war. Aber er ist vermutlich der erste Herrscher, der große Teile Norwegens unter seiner Herrschaft vereint hat. Und deshalb ist halt sein Name maßgeblich mit der Entstehung Norwegens verbunden. Und vielleicht ist deswegen der Name Harald Schönhaar auch okay. Ich meine, ein Herrscher von Norwegen, der muss auch einen schönen Namen haben, ne?
Besser als Loddahaar.
Ja, ist so.
Aber wenn ich mir denke, andere Herrscher heißen halt wirklich Blutaxt. Oder viele Herrscher heißen ja der Große oder irgendwie so. Und dann heißt du einfach Schönhaar. Mhm. Dein Vermächtnis ist einfach dein schönes Haar. Das ist schon.
Ja, das sagt ja eigentlich schon, dass er nicht so viel gekämpft haben kann, oder?
Und er hatte auf jeden Fall noch Zeit für seine Beauty-Routine.
Ja, ist so. Also eine Sache, die mich noch sehr interessiert hat, die wir aber vielleicht in einer der nächsten Wikinger-Sonderfolgen vielleicht mal besprechen können, ist ja die Frage, also die Wikinger damals haben ja wirklich krass an die Götter geglaubt, bis zur Christianisierung. Also das Ende der Wikingerzeit ist ja quasi mit der Christianisierung Skandinaviens geendet. Oder das war ein Grundbaustein, warum die Wikingerzeit geendet ist. Und ich frage mich, ob es halt heutzutage noch vereinzelt Gruppen gibt, die wirklich noch nach diesem damaligen Götterglauben leben. Also, ob es wirklich noch Leute gibt, die so an die Götter glauben wie die Leute damals. Ich hoffe nicht, dass die noch Leute oder Tiere opfern, so wie damals. Aber vielleicht können wir da ja noch mal ausführlicher in einer der nächsten beiden Wikinger-Sonderfolgen sprechen.
Ja, also als ich recherchiert habe zu der Götterfolge, kam dabei rum, dass auf jeden Fall noch Kleingruppen an diese Götter glauben. Aber das ist halt eher sektenartig. Ich mache so Strichfüßchen,
Anführungsstriche.
Und nicht jetzt Riesengruppen, die sich da, ne? Aber wir können da gerne noch mal in die Tiefe gehen in der nächsten Wikinger-Folge. Vielleicht können wir euch da auch noch ein bisschen mehr erzählen, wie die Wikingerzeit eigentlich angefangen hat.
Ja, also wir haben uns halt überlegt, da wir ja wirklich auch noch nach Schweden und Dänemark fahren, ist es ja vielleicht wirklich ganz spannend, mal zu gucken, wie unterscheiden sich die Wikinger wirklich. Wir haben jetzt ein bisschen was über die Wikinger allgemein auch erzählt, haben einen Wikinger mal rausgenommen und haben uns halt überlegt, dass wir dann wirklich in Schweden und Dänemark nochmal andere Aspekte der Wikingerzeit beleuchten, sage ich mal. Wie Caro gerade schon sagt, wie ist das überhaupt gestartet mit den Wikingern? Und eben das, was ich gerade gesagt habe, das würde mich halt super interessieren. Wie ist das heutzutage? Du sagst, es gibt halt noch so kleine Gruppen, die das aber mehr sektenartig machen. Das finde ich halt auch super spannend. Deswegen, das würde ich gerne dann nochmal angucken.
Ja, ich will da niemandem Unrecht tun. Wir reichen das nochmal nach.
Ja, aber es dauert ein bisschen.
Ja, uns laufen ja auch auf unserer Reise noch öfter mal Wikinger über den Weg, mehr und weniger. Wir werden noch an einige Plätze kommen, die mit den Wikingern verbunden sind. Und in dem Zuge, denke ich, wird auch noch der ein oder andere Gedanke zu den Wikingern auf jeden Fall auch hier Platz finden.
Genau so ist es. Und ich finde die Wikingerzeit einfach super spannend. Ich hoffe, dass euch das genauso sehr interessiert. Und ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick jetzt schon mal Spaß gemacht hat zu hören.
Ja. Wir haben ja heute keinen Song, aber wir haben eben schon mal gesprochen. Wenn es den gibt, dann würden wir den Song des Intros von Vikings auf unsere Playlist packen.
Mhm.
Dazu kommt natürlich die Empfehlung für die Serie Vikings. Die ist historisch nicht hundertprozentig wahr, aber die Schreiber haben schon viele Dinge genommen, die überliefert sind oder die historisch korrekt sind und haben die dramatisch in eine Geschichte umgebaut. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, findet man viele Sachen, die einfach so ähnlich gewesen sind. Und dann habt ihr visuell auch noch mal einen kleinen Einblick in die Historie.
Also es ist super spannend. Ich fand die erste Staffel von Vikings ein bisschen zäh, aber dann finde ich, wird es immer spannender, wenn man sich durch die erste Staffel gequält hat. Dann wird es spannender. Also es ist wirklich eine Empfehlung, weil am Ende konnten wir wirklich nicht aufhören, das zu gucken. Wer sich jetzt nicht diese 6 Staffeln antun will, ich weiß nicht, 6 oder 7 Staffeln sind es, glaube ich. Es sind viele Staffeln noch mit vielen Folgen. Ich glaube, 22 Folgen pro Staffel, ja, noch zu wenig. Wer sich das nicht antun will, kann vielleicht auch in Vikings Valhalla reingucken. Das sind, glaube ich, nur 2 oder 3 Staffeln. Es ist auch nicht ganz so brutal, spielt ein bisschen später als die erste Vikings-Staffel. Aber unsere Empfehlung ist, erst die erste Vikings, nicht Staffel, sondern die erste Vikings-Serie zu gucken und danach Vikings Valhalla, weil das spielt, glaube ich, ungefähr 100 Jahre später. In Vikings Valhalla geht es um Leif Erikson, von dem wir eben erzählt haben, der Amerika entdeckt hat am Ende und der eben auch in Reykjavik vor der Kirche steht. Und in der ersten Vikings-Serie geht es hauptsächlich um Ragnar Lodbrok und seine Kinder, über den wir vielleicht noch mal genauer sprechen, wenn wir in Dänemark angekommen sind. Weil das ist auch eine ganz spannende Figur, Ob es den wirklich gab, man weiß es nicht genau. Aber wenn es den so gab, war das ein krasser Mann. Deswegen unsere Empfehlung, am besten beide Serien gucken.
Und damit haben wir es, glaube ich.
Damit haben wir es. Ich glaube, als wir die Sonderfolge in Island aufgenommen haben zu den Göttern, haben wir Valhalla Calling auf die Playlist gepackt, ne? Oder in der Folge davor schon. Und ich habe eben mal geguckt, wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen den Titelsong von Vikings auf die Playlist packen. Es gibt noch einen Song von Peyton Parrish, der auch Valhalla Calling singt. Der heißt Ragnarök. Ich finde, der passt auch ganz gut zu.
Ja.
Vielleicht können wir den auch noch mit draufpacken. Ich habe keine Ahnung, wie der klingt, aber es klingt vom Namen her sehr gut.
Okay.
Sehr nach Wikingern auf jeden Fall auch.
Dann kommt er auf jeden Fall auch rein.
Ja. Und wir gucken mal, ob wir das irgendwie, was wir jetzt erzählt haben, bildlich noch ein bisschen euch darbieten können. Ob es dazu einen Beitrag gibt oder vielleicht nur Bilder in der Story und dann am Ende in unserer Highlight-Story-Sonderfolgen. Das müsst ihr dann mal auf Instagram schauen. Das können wir euch jetzt noch nicht versprechen. Wir geben unser Bestes, dass wir da irgendwie was Schönes zusammengezimmert kriegen.
Und in dem Sinne sage ich, fahr heil.
Heißt das Tschüss auf Wikingerisch?
Also anscheinend haben die immer sich eine gute Reise gewünscht im Alltag.
Das ist aber schön.
Das finde ich auch schön. Bei einer schicksalhaften Trennung sagten die, werf pu heil oxail. Das kann nur falsch sein. Aber
das kann nur falsch
sein. Damit sage ich Tschüss bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.